Im Moment kann man ja wirklich alle Hoffnung verlieren auf internationalen Friedensschutz und auch auf internationale Menschenrechte. Und dabei gerät jetzt fast durch diese beiden Kriege aus den Augen, dass, ich sag mal, die am häufigsten vorkommende Menschenrechtsverletzung in dieser Welt die absolute Armut ist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des EWB-Podcasts. Die EWB ist ein Bildungsort in Luxemburg und wir veranstalten regelmäßig Diskussionsrunden zu gesellschaftlichen und philosophischen Themen. Die Audiomitschnitte davon bekommt ihr in diesem Podcast zu hören. Mehr zu unserem Programm findet ihr auch auf unserer Website ewb.lu. Diese Folge wurde am 13. März 2024 aufgezeichnet. Das Thema: Menschenrechte und Menschenwürde. Die Gäste auf dem Podium sind der Psychologe und Menschenrechtler Gilbert Prenio und Arndt Pollmann, Professor für Ethik und Sozialphilosophie. Unsere Programmkoordinatorin Nora Schleich moderiert. Viel Spaß mit der Folge.
Ich begrüße Sie ganz herzlich heute Abend hier in der EWB. Wie schön, dass Sie so zahlreich gekommen sind. S'il y a des personnes qui nécessitent une traduction en français, on a Gérard Kiefer, un grand merci, qui nous aidera à parler aussi en français. Alors, si tout le monde est servi, je continue en allemand. Et si jamais en arrière, il y a les casques. Also wie gesagt, ein ganz herzliches Hallo für heute Abend zu unserem großen Diskussionsabend Philosophie, Menschenrechte, Menschenwürde in Bezug auf Armut. Diese Veranstaltung ist von der Avoisse-Bildung organisiert, in Kooperation mit der Caritas, der Konsultativen Menschenrechtskommission und der Commission Justice EP. Ein ganz großes Danke auch an die Unterstützung der Kooperationspartner. Mein Name ist Nora Schleich, ich bin hier die Programmkoordinatorin der EWB und ich bin wirklich entzückt, dass Sie zu so vielen hier sind, weil das bestätigt mich in meiner Annahme, dass das Thema Menschenrechte, Menschenwürde in Bezug auf Armut eher an Aktualität gewonnen hat, wie das es deren eingebüßt hätte. Es wird im Moment in Luxemburg vermehrt über Armut und der menschenwürdige Umgang damit diskutiert. Es ist eine polemische Situation, es wird gestritten, man ist sich nicht wirklich eins, auch juristisch ist ein Konsens anscheinend ein bisschen schwerer. Und dann, wenn man sich nicht einigen kann, dann lohnt es meistens einmal innezuhalten und sich zu fragen, um was geht es eigentlich genau? Von was sprechen wir? Wie begründen wir Entscheidungen? Und was steht uns eigentlich im Weg, um vernünftig damit umzugehen? Und diesem Anliegen wollen wir uns heute widmen. Der Abend ist thematisch also, wie gesagt, aktuell und philosophisch aufgeladen. Ich begrüße nämlich hier Herrn Arndt Pollmann, extra aus Berlin für uns angereist. Er ist dort Professor für Ethik und Sozialphilosophie an der Alice-Salomon-Hochschule. Er ist auch Autor zahlreicher Bücher zum Thema Menschenrechte und 2022 ist das rezenteste erschienen mit dem Titel Menschenwürde und Menschenrechte. Und dann, ich muss ihn vielleicht nicht vorstellen, ich tue es trotzdem, Gilbert Prenio, ehemaliger Vorsitzender der Konsultativen Menschenrechtskommission, Menschenrechtler mit Leib und Seele, aktiv unterwegs, aber auch Psychotherapeut mit dem Themenbereich Bindungstheorie, das heute auch thematisch sehr zentral sein wird. Und auch in Bezug auf das aktuelle Bettelverbot musste Herr Prenio sich in den Medien relativ oft zu Wort melden. Der Abend ist folgendermaßen strukturiert. Wir werden zuerst mit einer begrifflichen Vertiefung, zum Beispiel des Begriffs Würde, anfangen. Was meinen wir überhaupt damit? Inwiefern ist ein Leben in Würde überhaupt möglich? Und dann, warum kann Armut ein Leben in Würde auch bedrohen? Wir werden auch darüber reden müssen, welche Verantwortung dem Staat hierbei zukommt. Und schlussendlich wird auch dann klar werden, inwiefern Menschenrechte und Menschenwürde zusammenhängen. Und dass das berühmte Bettelverbot eigentlich menschenrechtswidrig und kontrastiv zum Verständnis eines Lebens in Würde oder einer würdevollen Haltung steht, das diskutieren wir auch abschließend. Ich denke, wir diskutieren eine gute Stunde und danach geben wir das Mikrofon auch in die Runde. Und das reimt ungewollt. In Luxemburg herrscht eine gesellschaftliche Situation, die eigentlich ziemlich abstrakt ist. Im reichsten Land der Welt sieht man immer mehr Menschen, die darauf angewiesen sind, sich in karitativen Institutionen, in Suppenküchen, ihre Mahlzeiten abzuholen. Die Statistiken geben an, dass ein Fünftel der Bevölkerung von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht ist. Jedes vierte Kind droht, in Armut aufzuwachsen. Jeder siebte Einwohner gehört zu den Working Poor, wie das Sozialpanorama der Arbeitnehmerkammer 2023 festgestellt hatte. Und das ist mit 13,5% der höchste Anteil in der Europäischen Union. Und ach ja, dem World Wealth Report von 2022 von Capgemini zufolge ist auch jeder 15. Einwohner Millionär. Die Schere ist also riesengroß aufgeklafft und der soziale Sektor schlägt Alarm. Doch nimmt die politische Öffentlichkeit die Lage wirklich ernst? Oder diejenigen Luxemburger, die erbost Leserbriefe schreiben, dass das schöne Stadtbild eigentlich total ramponiert ist, wenn da arme Leute bettelnd herumsetzen? Einige Politikerinnen erbarmen sich, denn sie, Zitat, füttern dann die Bettler mit Thüringern, die ja auf keinen Fall aber Luxemburger sein könnten. Und dann daneben das Bild von einem fast perversen Luxus. Louis Vuitton-Geschäfte reisen wohin und wann immer man will. Ein Land, dessen Nation-Branding sich vorwiegend durch Wohlstand buchstabiert. Und das Narrativ, dass in Luxemburg Wohlstand und Erfolg gelebt wird, das scheint der Politik ziemlich wichtig zu sein. Doch vielleicht gibt es da doch einen toten Winkel. Etwas wird nicht gesehen oder etwas will auch nicht gesehen werden. Und dass die Würde des Menschen geschützt werden muss, damit sind wir intuitiv eigentlich alle einverstanden. Klar. Doch was heißt das überhaupt wirklich, ein Leben in Würde leben zu können? Unter welchen Bedingungen ist das möglich? Philosophisch versucht man, Begriffe zu verstehen, die der Mensch sich selbst gegeben hat. Würde hat dabei eine ziemliche Reise hinter sich. Und Herr Pollmann, ideengeschichtlich sind Sie der Experte. Angefangen hat das wohl mit der Dignitas im alten Rom.
Ja, guten Abend erstmal meinerseits. Wie viel Zeit haben Sie? Ich meine, eine Geschichte der Würde zu erzählen, mal ebenso, das ist natürlich nicht einfach, aber ich will es kurz versuchen, eine sozusagen Art Standarderzählung der Menschenwürde in der westlichen Welt, die man vielleicht so oder ähnlich auch mit Blick auf andere Kulturen und Religionszusammenhänge erzählen könnte. Die westliche Diskussion um die Würde lässt sich grob so in, sagen wir mal, vier Phasen sozusagen erzählen. Sie hatten es angesprochen, man ist sich weitgehend einig, dass das, was wir heute unter Würde verstehen, den historischen Ursprung im lateinischen Dignitas hat. Auch wir sprechen alltäglich noch manchmal von der besonderen Dignität, ja, einer Profession, eines Amtes, eines Professors, einer Professorin, des Papstes oder so. Und man spielt damit an auf eine sozusagen römisch-antike Verwendung des Würdebegriffs, mit der man damals keineswegs alle Menschen gemeint hat. Also Menschenwürde gibt es in der Antike nicht. Es gibt die Würde, aber noch keine Menschenwürde in der Antike, sondern die Dignitas kam zu besonders herausgehobenen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, also die in der Gesellschaft eine besondere, wichtige Rolle gespielt haben, die ihnen eine besondere Dignität verschaffte. Politiker, nicht? Feldherren, große Geistliche und so weiter. Die hatten eine besondere herausgehobene Dignität. Und jetzt kommt, das ist die Standarderzählung, wenn man so will, das Christentum und nimmt den ersten großen Universalisierungsschritt vor, indem sie diesen Gedanken der Herausgehobenheit besonderer Personen des öffentlichen Lebens gleichermaßen auf alle Menschen überträgt und ausdehnt im Sinne der Menschheit als der Krone der Schöpfung. Nach dem Ebenbild Gottes, wie man sagt, geschaffen, aus dem Tierreich herausgehoben, wird fortan der Mensch als Mensch zum Träger der Menschenwürde. Dann sagt man so die dritte Phase, Renaissance und Aufklärung, Pico della Mirandola ist ein berühmter Philosoph der Würdedebatte, Immanuel Kant dann als ein wichtiger Bezugspunkt bis heute für die Würdedebatte. Ich sage mal so, versucht diesen christlich-mittelalterlich geprägten Würdebegriff zu säkularisieren, also von theologischen Begründungslasten zu befreien, indem der Mensch nun plötzlich selbst zu einem gottartigen, gottgleichen Wesen aufgrund seiner Fähigkeit zur moralischen Autonomie wird. So ist das bei Kant gemacht. Und dann, das ist mir wichtig, sagen, hört die Geschichte nicht auf, sondern es gibt, wenn man so will, im 20. Jahrhundert eine historische Zäsur ja, deren Folgen wir bis heute auch in der Philosophie versuchen nachzuvollziehen. Und für die steht sinnbildlich das Jahr 1945, zwei Weltkriege, der europäische Totalitarismus, die Vernichtung des europäischen Judentums durch die Nazis. Nicht? Irgendwas kann mit dieser Großartigkeit des Menschen nicht stimmen, ja? Wenn er zu so etwas fähig ist. Nicht? Und das damit setzt gewissermaßen eine Neubestimmung auch des Würdebegriffs in der Philosophie, aber auch dann zunehmend im Recht, auch im internationalen Recht ein. Und seither, so würde ich vorschlagen, wird die Würde verstanden als etwas, was schon dem Menschen als Menschen zukommt, aber was nicht seine gottartige Grandiosität ausmacht, sondern seine besondere Vulnerabilität, seine Verletzlichkeit, seine Zerstörbarkeit. Nicht? Und wenn ich das nur mit einem Bild vielleicht abrunden darf, die Würde des Menschen ist unantastbar, findet sich ja auch in Ihrer Verfassung nicht. Und ist sie das? Ja? Ja? Und seither wird gestritten, wie ist dieser Satz eigentlich genau zu verstehen, weil wir doch wissen, dass Menschen im Alltag sehr wohl in ihrer Würde angetastet und verletzt werden. Ich habe mir das so angewohnt, sozusagen das Bild zu benutzen, dass die Würde, wenn man so will, so etwas ist wie eine Seifenblase, ja, die in der Sonne glitzert. Ja. Stellen Sie sich das mal vor, so eine große, haben Sie vielleicht als Kind auch mal gemacht, so große Seifenblasen aufgeblasen. Ja. Wunderschön, in der Sonne glitzernd, ja, bunt. Kann man diese Seifen, da frage ich Sie, kann man diese Seifenblase antasten? Ja, einmal. Nicht? Also man kann sie antasten, aber dann ist sie kaputt. Ja? Und ich glaube, so muss man sich die Würde des Menschen vorstellen. Das ist etwas, was man sehr wohl antasten kann, aber wenn man sie antastet, geht sie schnell kaputt.
Komm, wir versuchen noch ein wenig genauer zu arbeiten. Würde ist ja nicht nur eine Idee. Würde ist ja auch nicht nur ein Begriff. Es hat ein gewisses Extra, wenn ich an Würde denke. Es ist kein Gefühl. Es ist kein Gefühl, was wir wie zum Beispiel von Wärme kennen, von einer warmen Herdplatte. Es ist ein anderes Gefühl. Ein Gefühl, wo hat dieses Gefühl, dieses Würdeempfinden, wo hat das seinen Ursprung? Sie wäre vielleicht als Psychotherapeut mehr mit dem Inneren des Menschen beschäftigt.
Vielen Dank für die Einladung. Und ich bin hierher gekommen, um auch etwas zu lernen. Ich habe das ganz interessant gefunden. Ich bin Kliniker, ich bin Psychotherapeut und Psychologe. Und der Weg, der mich zum Menschenrechtler geführt hat, der entstand dadurch, dass ich merkte, dass es nicht genügend ist, dass ich meinen Beruf gut ausübe. Ich muss mich auch einsetzen für Rechte, für die Rechte der Menschen. Ich war da junger Leiter in einer Einrichtung, einer Stiftung, ein Kinderheim. Und ich habe da erfahren, dass das Recht und die Gerechtigkeit, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Recht, das ist das Verständnis, was eine Gesellschaft hat über Gerechtigkeit. Aber es gibt noch einen langen Weg dahin. Mich hat das immer sehr viel interessiert. Ich habe viele Menschen kennengelernt, Kinder, Frauen, Männer, wo ich mich fragte, was ist bei denen passiert? Die waren traumatisiert und es war für mich immer sehr erschreckend zu hören, was denen passiert war. Traumatisierte Menschen durch Missbrauch, durch Gewalt und so. Und ich habe mir immer die Mühe gegeben, zuzuhören, was schon eine Herausforderung ist, weil ich dann auch bei mir merkte, vor so viel Leid hatte ich dann so innerlich die Lust, wegzusehen oder nicht hinzusehen, weil das schwierig zu ertragen ist. Ja, heute kann ich das ganz gut, heute kriege ich das gut hin. Manchmal bleibt es schwierig. Ich vergleiche die Persönlichkeit eines Menschen mit einem Haus. Es gibt einen sichtbaren Teil und einen Teil, den man nicht sieht. Das sind die Fundamente. Und die Fundamente, die werden der Kleinkindheit angelegt. Kinder, wenn die auf die Welt kommen, sind sie sozial, psychisch eine Frühgeburt. Und wie kommt die Welt in die Psyche des Kindes? Das geht über eine Beziehung. Wir sprechen von Bindung. Lange hat man gedacht, dass nur Frauen das können. Ich kann das auch noch mittragen, aber Männer können das auch sehr gut. Es ist dem Kinder an und für sich egal. Kinder sind geprägt dass, wenn sie auf die Welt kommen, sich entwickeln können, dadurch, dass sie eine Person, 1, 2, 3, nicht mehr Personen kennenlernen, die ihnen Sicherheit geben, die dafür sorgen, dass das, dass die Welt vorhersehbar ist. Da gibt es diesen schönen Satz von Martin Buber: Der Mensch wird am Du zu Ich, zum Ich. Das ist ein Teil, so diese, all diese Überlegungen, die mit der Bindung, mit der Gründung der Persönlichkeit, die werden sehr viel hier in Luxemburg banalisiert oder nicht wahrgenommen, weil in Luxemburg ist es wichtig, dass man gut in der Schule ist.
Das heißt, Sie würden eigentlich sagen, dass dieses Würdeempfinden des Selbst erst dadurch entstehen kann, indem es durch einen anderen, durch jemand anderen gespiegelt wird.
Ja, genau. Das ist das, was passiert zwischen einem Vater und dem Kind, einer Mutter und dem Kind oder wer das auch immer ist. Und ich habe von den Fundamenten gesprochen. Die werden in der Kleinkindheit angelegt und die gründen, würde ich sagen, das Leben jahrelang. Also ich bin immer interessiert zu sehen, wie Paare sich bilden, wie Freundschaften sich entwickeln. Und das sind oft, und sehr oft hat das damit zu tun, mit welchen Erfahrungen die Kinder in der kleinen Kindheit gelebt haben. Den Teil, den man sieht, das Haus, ja, das ist sehr unterschiedlich. Da kann man reinkommen, wenn man eingeladen ist. Es gibt Räume für Intimität, es gibt Räume, da kommt, darf niemand reinkommen. Und wenn was passiert im Leben, dann hat das einen großen Impact. Also ich vergleiche, wenn ich bei dem Bild bleibe, stellen Sie sich vor, Sie gehen heute Abend nach Hause und Sie kommen da rein und dann ist da alles zerstört. Die Möbel sind kaputt, Sie finden nichts mehr wieder. Das schöne Foto von den Eltern, die verstorben sind, liegt zerbrochen auf dem Boden und so weiter und so fort. Da hat ein Eingriff stattgefunden und die Psyche, die kann ja ganz vieles, aber die setzt sich dann in eine Überlebensstrategie. Für die einen, die frieren ein und bleiben stehen und die anderen, die können flüchten. Das ist sehr unterschiedlich, wie Menschen damit klar werden. Was ich dann gemerkt habe, ist, dass es ein Leben vorher gibt, es gibt ein Leben nachher. Kleine Kinder haben schon ein Gefühl der Würde, das muss man pflegen, das ist wie ein geheimer Garten, den man unterstützen muss. Und wenn diese Würde nicht mehr da ist, ziehen Menschen sich zurück. Es entsteht dann ein Gefühl der Scham. Scham ist die verletzte Würde. Und aus meiner Erfahrung ist das etwas sehr Kompliziertes. Das Selbstwertgefühl eines Menschen ist so beeinträchtigt, so lädiert, dass Menschen sich dann zurückziehen in einer Überlebensstrategie.
Bevor wir darüber sprechen, was passiert, wenn diese Würde zerstört ist, haben wir noch immer nicht genau begriffen, was die Würde eigentlich ist. Sie ist psychologisch verankert, sie bedeutet einen Schutzraum für mich, für meine Person. Beim alten Kant war eben die Würde des Menschen dadurch hergestellt, dass man selbstbestimmt, autonom, rationell durch diese Handlung sich des Lebens würdig erweist. Und das hat dann aber eigentlich viel weniger mit dem zu tun, was kleine Kinder eben auch schon aus Würde empfinden. Kant würde sagen, Kinder haben noch keine Würde gehabt.
Gut, darüber kann man sicher jetzt sozusagen mit Blick auf die Kantschen Schriften diskutieren. Trotzdem würde ich sagen, dass ein großer Teil der philosophischen Debatte über den Würdebegriff und auch die Teile der Debatte, die ich selbst auch plausibler finde, ja, sich sehr gut in Deckung bringen lassen zu den eher psychologischen Überlegungen, die Sie gerade vorgetragen haben. Wir sind es ja so gewohnt, über das menschenwürdige Leben und die Bedrohung immer so im Verhältnis zu anderen zu sprechen und gleichzeitig, Sie haben das schon angedeutet, als Sie gesagt haben, das ist irgendwie sowas wie ein Gefühl, aber dann doch nicht, würde auch ich sagen, dass die Würde des Menschen zunächst einmal ist ein Verhältnis, das man zu sich selbst hat. Ja? Wie passt das zusammen? Ja? Diese Überlegung, dass Würde ein Selbstverhältnis ist, vielleicht auch eine Haltung zum eigenen Selbst und zum Leben einerseits und dieser anderen Frage, dass wir die Bedrohung der Menschenwürde immer so mit Blick auf andere beschreiben. Und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass wir, wenn Philosophen nicht wissen, wie sie es anders ausdrücken sollen, sagen sie mal, es gibt eine Dialektik. Ja? Also es gibt eine Dialektik der Art und Weise, wie andere über mich denken, ja? Und wie ich über mich selbst denke. Und vielleicht greife ich
würden Sie Dialektik als Wechselwirkung?
Als eine Art Wechselwirkung, Wechselspiel, Wechselbeziehungen, gegenseitige Abhängigkeit voneinander. Und der von Kant auch stammende oder wesentlich mitgeprägte zentrale Begriff, glaube ich, ist da der Achtung und entsprechend der Selbstachtung. Ja. Und da kann man, glaube ich, zeigen, wenn wir über Kinder sprechen, nicht? Ich sage manchmal, dass sozusagen die größte Ungerechtigkeit in dieser Welt, ja, das ist keine materielle, sondern das Ausmaß an Selbstachtung, mit der Kinder aus ihrer Sozialisation und in ihrer Beziehung kommen. Die einen sehr stark, die anderen völlig zerstört. So. Und das zeigt, ja, dass die Art und Weise, wie wir uns über uns selbst denken, ob wir uns selbst achten, ob wir abends in den Spiegel oder morgens, wann auch immer, in den Spiegel schauen können und sagen, ich bin ein wertvoller Mensch. Wer kann das schon? Ja? Mal versuchen Sie das mal. Es ist fast immer so ein bisschen unangenehm, wenn man das macht. Ja. Aber sagen, ich bin ein wertvoller Mensch wie jeder andere. Ob man das über sich mit Werf sagen kann, ja, hängt stark davon ab, ob wir von anderen Menschen geachtet werden oder geachtet worden sind. Und so hinreichend, dass sich das Ich wird oder ne, am Du zu mich oder nicht, wie es bei Buber heißt, diese Art von Selbstachtung, die zur Würde gehört, ist biografisch, glaube ich, das Ergebnis von Achtung, von konkreter Achtung oder auch fehlende Selbstachtung, das Ergebnis von fehlender Selbstachtung, von fehlender sozialer Achtung. Im späteren Leben tritt das ein bisschen auseinander. Also wie kann, wenn man sehr stark ist, dann kann man manchmal auch in Gesellschaften, die wenig Achtung für mich übrig haben, überleben. Und gleichzeitig kann man auch sozusagen im späteren Leben noch, wir nennen das dann auch manchmal Resilienz, nicht? Also irgendeine Art von Ich-Stärke ausbilden, auch wenn wir sehr geschädigt aus der Erziehung kommen. Und so habe ich es mir angewöhnt, also die Menschenwürde, wenn Sie so eine Art Synonym von mir haben wollen, ja, sehr stark an dem Begriff der Selbstachtung festzumachen und vielleicht kann ich das nachher noch ein bisschen ausführen. Für mich ist Würde verkörperte Selbstachtung, so nenne ich das in meinem Buch. Es ist sozusagen die Fähigkeit, dieses Gefühl, ein gleichwertiger Mensch zu sein, im sozialen Miteinander zum Ausdruck bringen zu können, verkörpern zu können.
Und das ist universal. Diese Fähigkeit, dieses Gefühl wahrzunehmen, kommt jedem bedingungslos zu.
Die Anlage dazu. Genau. Das ist eine Anlage und die will, wenn man so will, entwickelt werden. Die muss sich entwickeln können. Und das hängt wesentlich von äußeren Umständen ab. Und beim Thema Armut werden wir darauf ja zurückkommen. Es hängt aber auch von inneren Fragen oder der Art und Weise, wie ich mich zu mir selbst verhalte ab. Der von Ihnen erwähnte Kant hat ja mal gesagt, wenn man sich selbst zum Wurm macht, darf man sich nicht wundern, wenn andere mit dem Fuß auf einen treten. Das ist ein sehr harter Satz, aber was will Kant damit sagen? Kant will damit sagen, dass wir im Leben auch eine eigene Verantwortung haben, unsere Selbstachtung, ja, gegen andere zu verteidigen oder gegen widrige Umstände oder auch gegen Verführungen im Leben zu verteidigen. Und das bedeutet in erster Linie, dass wir uns auch selbst nicht zum Wurm machen oder wie er sagt, vor anderen zu kriechen oder er nennt das Afterreden, das klingt ein bisschen eklig, aber was er damit meint ist, dass wir anderen einfach hinterherplappern, was sie gesagt haben und nicht eine eigene Person, die für sich selbst spricht, werden und so. Das sind alles Bedrohungen für Würde.
Also die längste Beziehung, die man im Leben hat, das ist die Beziehung zu sich selbst. Und die wird gegründet in der kleinen Kindheit. Das heißt, das hat mit dem Selbstwertgefühl zu tun. Das leiten die Eltern ein, dass die dem Kinder sagen, du bist so wie wir dich wollten. Das ist ganz toll, wie du bist. Dass das Kind lernt, sich zu lieben. Das ist für viele Menschen, für viele erwachsene Menschen sehr schwierig. Also ich arbeite als Psychotherapeut und ich bin ressourcenorientiert. Und dann begegne ich Menschen, die in Not sind, dann höre ich mir das alles an. Und irgendwann sage ich, was können Sie das dann gut? Was sind Ihre Ressourcen? Und dann bin ich überrascht, die wissen das nicht. Und das finde ich dann immer schade, was die Ressourcen dieser manchmal schlafenden Stärken, die gründen die Persönlichkeit. Meine Arbeit besteht dann darin, ja, die auszubauen, damit sie auch ein Gegenpol sind zu der Not. Das ist dann der Ausbau der Resilienz. Das heißt, die Fähigkeit, die ein jeder Mensch hat, normalerweise hat, um sich gegen irgendwas ganz Schlimmes können, zu wehren. Und dieses Thema der Liebe zu sich selbst, ich sage das jetzt hier, das stößt ganz oft auf Widerstand, weil wenn ich Eltern das sagen, dann haben die Angst. Die denken, die Kinder würden zu stark werden und sie würden ihre Aufgabe als Erzieher, Erzieherinnen nicht mehr wahrnehmen können. Die wird dann schwieriger, weil Kinder benutzen die Beziehung zu den Eltern so als Trainingsfeld, um sich aufzubauen. Aber später, wir erzählen uns ja alle eine Geschichte, ne, was unser Leben ist. Wir erzählen uns, diese Geschichte ist zum Teil eine Legende auch, aber ich habe dann nochmal nachgelesen, der Max Frisch, der sagte, jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält. Und er handelt auch entsprechend dieser Geschichte. Und es geht dann darum, diese Geschichte wahrzunehmen und gegebenenfalls auch zu verändern, damit das, was die Selbstachtung anbelangt, dieses Selbstvertrauen auch auf guten Fundamenten gründet. Und ich sprach vom Haus vorher. Es gibt in jedem Haus gibt es Risse. Ich könnte hier sehen, man kann das übertünchen. So. Das ist kein Problem. Wir haben alle negative Erfahrungen gemacht, in der Familie, in der Schule, ich weiß, das macht nichts. Aber manchen Menschen sind diese negativen Erfahrungen so stark, dass es stärkere Risse sind. Und wenn da was passiert, dann bricht das Haus auseinander an der Stelle, wo es einen großen Riss gibt.
Darf ich da vielleicht eine Sache noch ergänzen, weil mir das tatsächlich sehr wichtig ist und deswegen mag ich diese Metapher eines Hauses auch gern. Es muss ein tragfähiger Dachstuhl zum Beispiel vorhanden sein und also da kann man jetzt mitspielen. Und was diese Metapher zeigt, und das finde ich sehr wichtig, nicht, dass die Würde auch nicht einfach nur was Immaterielles oder rein Psychisches oder Seelisches ist. Nicht? Wenn man von Selbstachtung spricht, ist das ja zunächst auch mal nichts, was man irgendwie anfassen kann. Ne? Oder wenn man den Körper aufschneidet, irgendwo finden würde. Ne? Die Würde hat noch, genau wie die Seele, noch nie jemand beim Aufschneiden eines Körpers sozusagen lokalisieren können und trotzdem ist es irgendwie da. Ich glaube aber wirklich, dass die Würde was handfest Materielles hat. Sie sprachen jetzt von den Rissen im Mauerwerk beispielsweise. Ich will Ihnen einfach nur eine kleine Episode erzählen. Wenn ich manchmal vortrage über Würde als verkörperte Selbstachtung, kriege ich ganz oft Kopfschütteln und Unverständnis. Aber ich habe das mal vorgetragen vor Studierenden aus den Gesundheitsberufen, ja, Pflege, Physiotherapie und so weiter. Und eine Physiotherapeutin hat mir das Folgende erzählt. Das fand ich irgendwie sehr bezeichnend. Sie hat gesagt, nein, also sie könnte das total nachvollziehen. Manchmal kämen Menschen zu ihr mit sehr starken Rückenschmerzen. Mit einem gewissermaßen krummen Rücken, den sie gar nicht mehr durchgedrückt bekommen. Rückgrat, Kreuz und so weiter. Denn wir alle haben das wahrscheinlich irgendwie von vielen Sitzen und so. Ja? Und die sagt, wenn ich mit denen rede und ich arbeite im Gespräch an ihrer Selbstachtung, ja, dann kann ich beobachten, wie sich der Rücken streckt. Und wenn ich an dem Rücken arbeite und ihn strecke, dann kann ich im Gespräch beobachten, wie das sich positiv auf ihre Selbstachtung auswirkt. Und das fand ich irre. Ja? Also das heißt ja auch, es ist nicht umsonst so, dass man die Menschenwürde schon lange mit dem sogenannten aufrechten Gang des Menschen assoziiert. Das ist, kommt aus so einer Zeit, wo man sich überlegt hat, es muss doch irgendwas geben im Menschen, was so besonders ist, dass es uns dazu anhält, den Menschen vom Rest der Tierwelt hervorzuheben. Und dann ist irgendjemand mal auf die Idee gekommen und hat gesagt, das ist der aufrechte Gang. Alle anderen Tiere kriechen zu Boden und so weiter. Das hat man ein paar Jahrhunderte geglaubt. Ich komme ein bisschen ins Schwätzen, aber das hat man so ein paar Jahrhunderte geglaubt, bis man leider den Pinguin entdeckt hat. Und dann brach diese Theorie zusammen, da haben sich Leute umgebracht und so, ja, weil sie ihre These nicht länger aufrechterhalten können. Aber trotzdem, ich glaube wirklich, dass das Würde, was mit dem Körper zu tun hat und auch die Würde verletzt werden kann, nicht? Das wissen wir von Kindern natürlich sowieso, durch gewaltsame Übergriffe, Eingriffe in und Übergriffe auf den Körper. Ne?
Ich würde kurz dann jetzt rekapitulieren. Würde ist so etwas, was wir nennen könnten verkörperte Selbstachtung, die Achtung, die ich mir entgegenbringe als Person. Diese Achtung entsteht in der Spiegelung durch andere, die mir dann auch Achtung und Selbstwert entgegenkommen. Ein aufwertendes Gefühl entgegenkommen lassen. Ich würde aber sagen, ein Achtung geht erst, wenn ich mich selbst als Person achte und universal, bedingungslos jeden anderen auch als Person achte. Ich kann ja nicht mich Würde empfinden und einem anderen gegenüber irgendwo Würde absprechen. Dann zeige ich kein würdevolles Verhalten mehr. Das heißt, es gibt eine ganz starke Wechselwirkung von der Ansicht, wie ich etwas mit Achtung oder wie ich jemandem mit Würde begegne. Es geht nicht ohne den anderen. Es gibt das selbst, aber es gibt auch sowohl der andere, der mir Achtung entgegenbringt, aber auch nur dann, wenn ich ihm auch Achtung entgegenbringen kann, kann es bedingungslos sein. Das heißt, wir haben schon zwei Stadien eigentlich dargelegt, die uns eigentlich auch unmittelbar zum Problem bringen, das es gibt, wenn Leuten nicht mit Achtung begegnet wird. Wenn Leuten in Situationen leben müssen, wo sie dieses Selbstwertgefühl nicht ausleben können, sei es, weil sie es nie lernen konnten oder weil sie so viele Risse im Haus auf einmal erlitten haben durch Erdbeben, die stattfanden, dass es einfach nicht mehr geht, sich aufrecht zu verhalten. Und deswegen würde ich gerne das Thema der Armut jetzt ansprechen. Warum beeinträchtigt Armut eigentlich das Leben in Würde?
Also ich würde es nicht so darstellen. Ich habe einen Kollegen, der hat einen schönen Satz gesagt. Ich lebe viel mit so Sätzen, die mir dann im Kopf rumgehen. Und der hat gesagt, das Problem ist nicht das Problem. Das Problem ist, wie ich das Problem sehe. Ich war jetzt eine Reise gemacht in Vietnam und Kambodscha und ich habe viele arme Menschen gesehen. Ich konnte nicht unbedingt sehen, dass die unglücklich waren. Die waren so höflich und zuvorkommend. Ich hatte fast keine Lust mehr, nach Luxemburg zu kommen. Ich habe das so toll gefunden. Daher denke ich, dass allein die Armut nicht ausschlaggebend ist, um die Achtung vor sich selbst zu verlieren. Es gibt Armut, die man finanziell bestimmen kann, darüber haben Sie was gesagt, aber es gibt das Erleben der Armut, was eine moralische Kategorie ist, von gut und schlecht. Und das ist das Bild, was dann in einer Gesellschaft vermittelt wird. Was macht, dass Menschen sich nicht mehr wohlspüren, weil sie finden, dass sie nicht zu der Gemeinschaft gehören. Und das ist ein Ziel für jede Gesellschaft, auch unterschiedliche Menschen, das heißt auch Menschen in der Armut wahrzunehmen und würdig zu behandeln. Da gibt es keinen Weg entlang, dass man das nicht machen kann.
Ich habe dann auch mal in der philosophischen Manier im etymologischen Wörterbuch nachgeguckt, wo kommt denn das Wort Armut eigentlich her? Und das kommt unter anderem vom althochdeutschen Arme und das bedeutete dann vereinsamt, verwaist, verlassen. Da stand noch nichts von irgendwie nicht genug Geld. Und das ist mit dem griechischen Eremos in Verbindung zu bringen. Den Eremiten, den kennen Sie alle, ne? Der einsam umherzieht. Das heißt, es hat dann doch nicht nur eine finanzielle Komponente, sondern eine ganz, ganz starke soziale.
Also vielleicht zwei Dinge dazu. Also Ich stimme Ihnen wieder zu. Also es wird wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel Differenzen heute zwischen uns geben. Aber ich würde in Anknüpfung an Ihre Frage sagen, dass Armut sehr wohl eine Bedrohung für die Menschenwürde sein kann, aber es gibt keinen Automatismus, ja, zwischen dem Leben in Armut und dem Verlust dessen, was wir jetzt Selbstachtung genannt haben, was ich verkörperte Selbstachtung genannt habe. Es gibt Menschen, nicht, denen gelingt es selbst unter sehr widrigen Umständen, zum Beispiel unter Armutsbedingungen, ihre Selbstachtung zu bewahren. Selbst wenn sie von anderen wohlhabenderen Teilen der Bevölkerung, wir kommen ja darauf, die sie am liebsten aus dem Stadtbild tilgen wollen und so weiter, sozusagen schlecht behandelt werden, fichtet das manche Menschen nicht an. Oder sie kommen gar nicht darauf, darin irgendeine Art Angriff auf ihre Selbstachtung zu verstehen. Aber ich würd gerne dann an dem Punkt eine erste oder nächste Unterscheidung vielleicht mit in die Diskussion führen, weil Sie ja den Eremiten, ich habe schon an meine Pensionierung gedacht, den Eremiten ins Feld geführt haben, sicherlich sehr wichtig bei der Armutsproblematik oder der Frage, ob die Armut eine Bedrohung der Würde ist, ist die Frage, ob die Armut freiwillig oder unfreiwillig ist. Wenn die Armut unfreiwillig ist, wenn ich gezwungen bin, in Armut zu leben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Armut auch eine Bedrohung meiner Würde darstellt, größer. Wenn ich selbst entscheide, Eremit zu werden oder Bettelmönch oder einfach irgendwie ins Moos zu ziehen mit meinem Saxophon oder so, dann kann es sein, dass ich dort in Armut lebe. Ja? Also objektiv betrachtet haben diese Menschen so wenig, dass man denken würde, in Luxemburg ist das kurz vorm Exitus oder so. Ja? Aber diese Art von Armut ist freiwillig, selbst gewählt, als Herausforderung, aus der man vielleicht auch die eigene Selbstachtung allererst zieht. Also man muss genau hingucken in zwei Hinsichten. Erstens, ist es freiwillig oder unfreiwillig? Und selbst wenn es unfreiwillig ist, bedeutet es nicht notwendig, dass man, nur weil man in Armut lebt, deshalb auch schon seine Würde verlieren muss.
Ich würde ergänzend sagen und provokant, Reichtum ist auch eine Bedrohung für die Würde. Also reich zu sein und ich weiß nicht, was das alles bedeuten kann und ich baue mir mein Selbstwertgefühl auf durch das viele Geld, was ich habe und alles, was ich mir leisten kann, ist eine Bedrohung für die Würde. Die wird aber als solches nicht wahrgenommen. Aber ich spüre das so. Und daher finde ich das auch wichtig, dass man diesen Begriff der Würde nicht nur benutzt, um ja, darüber nachzudenken, was es für die Armen bedeutet. Aber ich finde es auch wichtig, dass wir in unserer Gesellschaft eine Wertigkeit empfinden, was das bedeutet, dass wir so reich sind, dass hier so viele Millionäre sind, dass so viele Menschen hier sind, denen es gut geht. Und was verlieren die an Würde, wenn die nicht mehr in der Lage sind, das Zusammenleben zu unterstützen und wahrzunehmen mit Menschen, denen es nicht gut geht?
Meine 10-jährige Tochter, die guckt jetzt immer heimlich TikTok-Videos. TikTok ist die Pest, ja, also das ist wirklich ganz schlimm. Aber dort gibt es natürlich unzählige so kleine Videos von Menschen, die ihren Reichtum zelebrieren mit dicken Sonnenbrillen, fetten Autos, Klamotten, Swimmingpool und so weiter. Und da ist es auch wirklich manchmal, dass ich diese Filme sehe und denke so, mir spontan der Satz einfällt, das ist doch würdelos. Ja? So, und jetzt würde man sagen, ist das nicht ein bisschen arrogant? Bist du nicht vielleicht einfach nur neidisch? Also, das könnte ja auch alles sein. Aber es lohnt sich, wenn man diesen Satz mal sagt, nicht? Und dem nachzuspüren, was man damit eigentlich meint. Und dann stellt man fest, dass es nicht nur sozusagen in Armutszusammenhängen Bedrohung für die Menschenwürde gibt, sondern unter Umständen auch, wenn man, wie Sie sagten, im Grunde so viel hat, dass man sich um das Wesentliche nicht kümmert.
Und das Wesentliche für den Zoon-Politikon, wie Aristoteles es nennen würde, ist die soziale Teilhabe. Ein Leben ganz alleine ist eigentlich ein Leben, wo ganz viel fehlt, um sich selbst eben wieder achten zu können. Das heißt, die Selbstachtung, die Achtung gegenüber dem anderen geht verloren, wenn wir uns hierarchisch dem anderen durch unseren Reichtum überlegen spüren und den anderen nicht mehr sehen. In dem Sinne wäre Reichtum auch eine Bedrohung des Lebens in Würde. Wobei ich denke, dass das Leben in Armut, in nicht freiwillig gewählter Armut, einen riesengroßen Rattenschwanz mit sich zieht, den man, wenn man nicht in die Situation gelebt hat, vielleicht gar nicht so vor Augen hat. Wir hatten die Scham schon angesprochen. Scham, denke ich, eine der Grundemotionen des Menschen, die bis ins Innerste geht. Ich hatte nie das Pech, arm zu sein. Das heißt, ich kann nicht für diese Personen sprechen, aber in Armut leben und sich schämen. Wie kommt das zustande? Warum kommt das zustande? Durch welche äußeren Bedingungen, durch welche äußeren Blicke wird das auch noch befördert?
Also zunächst einmal finde ich es sehr wichtig, Sie hatten das eben schon angedeutet, das würde ich gerne sozusagen auch nochmal stark machen, dass man die Frage, was es heißt, arm zu sein, nicht reduzieren darf auf materielle Grundversorgung. Ich würde sagen, es sind im Wesentlichen drei Arten von Armut, die oft zusammenspielen, aber nicht notwendig zusammenspielen und von denen gewissermaßen materielle Ressourcenknappheit, damit meine ich Geld, Dach über dem Kopf, genug zu essen, Wasser und so weiter, nur eine ist. Das zweite ist das, was Sie angedeutet haben, eine Knappheit oder Armut an sozialen Beziehungen, nicht, in denen man Anerkennung sucht und wenn es gut läuft, auch bekommt. Das ist der Eremit, der in Einsamkeit lebt. Wenn sie freiwillig ist, ist es gut. Wenn er dazu gezwungen ist und eigentlich gerne mit anderen Menschen zusammen wäre, aber kein Mensch interessiert sich für einen oder es sind alle tot und ich bin allein, meine Familie kümmert sich nicht um mich, ich sitze alt und allein zu Hause rum, dann ist das, selbst wenn ich viel Geld auf dem Konto habe, auch eine Art von Armut. Und das Dritte, würde ich sagen, ist das Ausmaß an sozusagen, sagen wir, Chancen und Lebensaussichten, die man hat. Ja? Das hängt alles miteinander zusammen, ist aber nicht notwendig eins. Ich kenne kleinere Phasen von Armut, aber keine absolute Armut am eigenen Leib. Das, was ich über Armut weiß, habe ich teilweise aus Büchern, Romanen, Erzählungen, aus Dokumentationen, bedingt auch aus eigenen Lebenserfahrungen. Aber was man sagen kann, zum Beispiel als Student war ich sehr arm. Ich hatte wirklich sehr wenig Geld. So. Aber ich hatte ein Netz von Sozialbeziehungen und ich hatte die Aussicht darauf, dass ich irgendwann mal mit diesem Studium was anfangen kann. Und insofern haben mir diese beiden anderen Arten von Nichtmangel, nämlich Sozialbeziehungen und Aussichten auf Entfaltung oder so weiter, auch ein bisschen kompensatorisch, ne, die materielle Mangelwirtschaft, die ich da zu Hause hatte, sagen, erleichtert. Nicht? Und in einer gewissen Weise kompensieren die sich so, aber wenn dann eine, zwei oder drei von diesen Dimensionen fehlen, nicht, ist man auf komplexe Weise arm. Ne?
Die Scham. Ich nutze jetzt wirklich dieses Gefühl der Scham in diesem Kontext. Wann kommt denn da Scham auf? Es kann ja sein, dass etwas passiert ist, wofür ich gar nichts konnte und in Armut gerutscht bin. Da kann ich ja nichts dafür. Aber irgendwann stellt sich dieses Schamgefühl schon ein. Ich kann kein Bier mehr bezahlen, nicht mehr mit in die Kneipe gehen. Ich schäme mich, also bleibe ich lieber zu Hause, als dass ich dann nicht auch einen Drink bezahlen kann. Oder ich sitze auf der Straße und man schenkt mir keine Euros, sondern abschätzige Blicke. Obwohl ich gar nichts dafür kann, aber dann auf einmal katalysiert sich das doch.
Also Scham ist therapeutisch wirklich komplex in den Griff zu bekommen. Das ist, wie Sie sagten, ein sehr tiefes Gefühl. Menschen, die sich schämen, übernehmen Verantwortung für die Scham, die sie erleben. die sagen nicht, es lag an diesem Sexualtäter oder an meinem Partner, der mich vergewaltigt hat, oder mein Vater, der mich missbraucht hat. Es ist ein Zurückziehen auf eine, etwas ganz Kleines, man wird ganz klein, und das ist eine Überlebensstrategie, die die Psyche einbaut. Man hat keine Hoffnung mehr und man dreht dann im Kreis. Also man ist eine Art so Tunneltrance, man weiß, man ist sich nicht bewusst, dass es noch Ausgänge gibt oder einen Berg darüber. Und das Thema, weil Sie das auch angesprochen haben, ich habe das interessant gefunden, die Aussicht, die Sie hatten, das war eine Hoffnung. Und ich bin vielen Menschen begegnet, die haben keine Hoffnung. Paul Auster sprach von der Gelassenheit des Pessimisten. Also als ich im Heim angefangen habe zu arbeiten, wir haben Projekte entwickelt, um Familien zu helfen, die haben die nicht wahrgenommen. Und Kollegen würden dann sagen, die sind beratungsresistent. Aber ich habe mich immer und auch heute noch sehe ich mich immer als ein Teil des Problems. Das macht das Leben komplizierter, aber auch interessanter. Und ich habe mich interessiert, warum wollen diese Familien, das waren oft sehr arme Familien, warum nehmen die diese Angebote nicht an? Und ich denke, ich habe es verstanden, nahe, es war ein Schutz. Weil Hoffnung setzt voraus, dass man denkt, es wird wieder besser geben. Und wenn ich für mich selber erfahren habe, dass es nicht geklappt hat, und sehr oft ist das eine generationsübergreifende Erfahrung, dann ist es einfacher, keine Hoffnung zu haben. Und ich ziehe mich auf mich zurück. Das funktioniert an und für sich sehr gut. Ich bin dann auf irgendeiner Insel, wo ich mir einige Sachen zurechtlegen kann. Und ich lebe das Leben so, wie es kommt. Und es ist lebenswert dann auch. Also, ich habe mir so einige Sachen im Leben vorgenommen. Also ich habe mir gesagt, ich werde immer ein Optimist bleiben. Ich werde immer sagen, das Leben ist lebenswert. Ich brauche es nicht nur für die anderen, ich brauche es auch für mich, damit man vieles so ertragen kann. Aber diese Fähigkeit, Hoffnungslosigkeit zuzulassen und zu erleben, das ist etwas, was mich immer sehr beeindruckt hat. Und ich hatte die Chance, ich habe irgendwann Viktor Frankl gehört. Ja? Und Viktor Frankl hat ja gesagt, er war nicht so mit Freud einverstanden und hat gesagt, Menschen, leide nicht daran, dass die psychische Mechanik nicht gut funktioniert. Er hat immer gesagt, Menschen werden krank, weil sie keinen Sinn im Leben finden. Und das heißt, die Aufgabe von uns allen, von Ihnen auch, ist Sinn zu schaffen. Also dort, wo es ein Warum gibt, gibt es auch einen Wie. Das hätte Frankl gesagt. Und ich denke, dass das eine sehr wichtige Aufgabe ist, gesellschaftspolitisch gesehen für alle. Ich denke, hier in Luxemburg gibt es viele Menschenrechtler. Ich nenne das die Banalität des Gutens. Sind nicht so wie ich in der Öffentlichkeit und so, aber die leisten ganz, ganz viel und man muss auch diese Kräfte in unserer Gesellschaft schätzen und würdigen und unterstützen. Man darf das nie vergessen.
Ich würde gerne noch was zur Scham sagen, wenn ich darf, nicht? Die uns ja mit dem Armutsthema auch dann sagen, konfrontiert. Das leuchtet mir sehr ein, was Sie gesagt haben. Vielleicht nochmal was Anekdotisches. Wenn meine 10-jährige Tochter, die wird mich umbringen, wenn sie wüsste, dass ich das jetzt erzähle. Nein. Aber, also,
ich kann
wenn,
das im YouTube nachher.
Genau. Also, wenn die Mist gebaut hat, ja, und ich stelle sie gewissermaßen, frage sie und befrage sie, warum sie das getan hat, was sie getan hat. Und ich spüre, dass sie sich schämt. Was tut sie dann? Sie guckt mich nicht an. Sie weicht meinen Blick aus. Sie guckt weg. Sie guckt zu Boden. Sucht da irgendwie so ein Fallgitter, in dem man verschwinden könnte oder sowas. Ja? So. Und diese körperliche Reaktion sagt uns ganz viel darüber, was die Scham ist. Die Scham ist nämlich ein Gefühl, mit dem wir darauf reagieren, dass andere Menschen uns auf eine Weise sehen, wie wir nicht gesehen werden wollen. Deswegen schaut man weg, so in der Hoffnung, den Blickkontakt abbrechen zu können. Man ändert natürlich nichts daran, dass der Vater immer noch da ins Gesicht guckt und wartet, dass die Augen zurückpendeln, damit man nochmal wieder so ein bisschen schimpfen kann oder so. Nicht? Aber es hat was damit zu tun, bei Sartre findet sich das sozusagen systematisch ausgearbeitet, es ist der Blick der anderen, der uns Scham einjagt. Ja? Eva im Paradies, die, als sie merkt, ja, dass sie gesehen wird, ne, sozusagen, dann ist noch Scham und Scham als körperliche Scham, sozusagen gibt es noch Berührungspunkte, aber man reagiert mit Scham darauf, dass man gerne eigentlich hätte, dass die anderen einen in einem anderen Licht sehen. So. Und das hat jetzt ganz viel, wie Sie schon sagten, sind wir dann auch mit Armut zu tun, wenn Sie sagen, ich kann mir das Bier nicht mehr leisten, gehe deshalb nicht mehr in die Kneipe, oder ich kann mir nur noch ein Bier leisten, nicht mehr zwei, gehe deshalb nicht mehr in die Kneipe. Das ist nicht nur, weil man nicht genug Geld hat, sondern man möchte nicht gesehen werden als jemand, der zu wenig Geld hat. Oder dessen Klamotten nicht mehr die neuesten sind. Und das führt manchmal eben auch dazu, dass Menschen in Armut irgendwann das Haus gar nicht mehr verlassen. Weil sie vor Scham nicht, das Haus nicht mehr verlassen, weil sie nicht gesehen werden wollen, so wie sie sind. Ne?
Etwas, was wir noch nicht ausgesprochen haben, aber was für mich so mitschwingt, ist, dass wir durch Scham irgendwie auch eine Schuld anerkennen. Sie haben es Verantwortung genannt. Die Tochter weiß dann irgendwie genau, dass sie was gemacht hat. Die Verantwortungsübernahme, die auch Individuen dann übernehmen, das war nicht so schön, aber die auch einnehmen, wenn sie nichts dafür können, wenn man geschlagen wurde. Diese Schuld, dieses Schuldgefühl, das diese Scham noch bestärkt. Und das heißt, auch Leute, die in Armut leben, die sich schämen, scheinen dann indirekt eine Schuld zu übernehmen, für die sie eigentlich gar nichts können. Und die nächste Frage, die wir uns als Gesellschaft dann stellen müssen, welche Schuld tragen die denn an ihrer Armut? Und warum können wir oder die Leute, also nicht wir, sondern Leute, die diese Menschen dazu bringen, dass sie sich schämen müssen, ihnen eine gewisse Schuld zuschieben? Und meine Idee oder der Vorschlag einer Antwort wäre dann, wir leben in einer Gesellschaft, in der Misserfolg, Armut und, oder sogar Obdachlosigkeit oft darauf zurückgeführt wird, dass man es halt nicht geschafft hat, dass man nicht hart genug gearbeitet hat, dass man irgendwie was verpasst hat. Und interessanterweise ist das ein Narrativ, das von einer Leistungsgesellschaft, in der wir uns halt befinden, sehr gut transportiert wird. Und das kommt auch nicht jetzt nur mit dem Neoliberalismus einher, sondern das findet sich in der protestantischen Arbeitsethik schon bereits wieder. Dort wurde der durch Gottes Gnade belohnt, der sich eben durch tüchtiges Arbeiten in seinem Leben bewährt hat. Wer dann nichts, keinen Erfolg hatte, der war halt nicht würdig, wieder mit der Würde. Und ich habe das Gefühl, obwohl wir wesentlich säkulärer mittlerweile unterwegs sind, dass diese Idee vom Misserfolg die Individuen dazu bringt, sich in eine Erwartungshaltung gegenüber der eigenen Leistung hineinzuversetzen, die eben so aufgeladen ist, dass sobald ein Misserfolg, der dermaßen sich äußert als eine in Armut lebende Person, dazu führt, dass die ganze Individualität, die ganze Selbstachtung eigentlich schwindet. Und wenn dann noch die gesamte Gesellschaft auf Erfolg und auf Profit und Reichtum ausgewälzt ist, dann kann ja eigentlich kein anderes Gefühl aufkommen als Schuld, Scham und verkümmernde Würde.
Vielleicht nur ein oder zwei Sätze dazu. Ich meine, das leuchtet mir sehr ein und es wirft die grundsätzliche Frage aus, ob wir die Armut als ein Würdeproblem unter kapitalistischen Lebens- und Produktionsbedingungen überhaupt jemals in den Griff bekommen können. Nicht? Wenn sozusagen das System, in dem wir leben, nicht mehr, derart stark darauf ausgerichtet ist, dass jeder und jede vermeintlich sein oder ihr eigene Glückesschmied ist, nicht? Dann ist man sehr schnell nicht, bei der Beschuldigung, nicht, oder Verurteilung jener, die es nicht geschafft haben, im Sinne von Selbstschuld. Nicht? Und trotzdem sollten wir aus dem, was wir bisher jetzt gewissermaßen diskutiert haben, den Schluss ziehen, nicht, dass sich eine Gesellschaft, wenn sie sich um das menschenwürdige Leben kümmert, nicht, im Zusammenhang jetzt der Scham, darüber nachdenken muss, wie man mit Menschen, die in Armut leben, auf eine Weise umgehen kann, dass man sie nicht noch mehr beschämt, ja, als sie das ohnehin schon als schamvoll sozusagen erleben. Nicht? Und jetzt kann man sagen, wir lösen das Problem dadurch, ne, dass wir das sichtbare Problem der bettelnden Armut sozusagen aus der Stadt einfach sozusagen beseitigen, ne? Dann sehen wir es nicht und sie werden nicht gesehen, aber das ist selbstverständlich keine Lösung des Würdeproblems, das mit der Armut einhergeht. Wie kann man, und das ist eine offene Frage, ich habe darauf wirklich auch keine Antwort, wirklich unter kapitalistischen Lebensbedingungen zu einer würdevollen Haltung gegenüber Menschen, die in unfreiwilliger Not sind, ohnehin Schwierigkeiten haben, ein Mensch sozusagen ein würdevolles Selbstverhältnis auszubilden, umgehen, nicht?
Wenn wir dann, also auch nur eine Antwortmöglichkeit, die nicht auf Korrektheit jetzt einen Anspruch erhebt, kommen wir denken darüber nach, welche Leute in einer kapitalistischen Gesellschaft wie der unsrigen Erfolg haben. Es gibt bestimmte Talente, die durch das System gefördert werden, die man hat oder nicht hat, und vielleicht kann man eben die so ausbauen, dass man auch ganz viel Geld verdient. Keynes nennt es the skillful and the fortunate. Die haben halt genau zufälligerweise, sind die gut mit Zahlen, mit Sprachen, und das wird dann ganz einfach, eigentlich einen guten Job zu bekommen. Und dann, wenn man einen guten Job hat, hat man auch viel Geld und dann hat man auch eher Lust, das zu vermehren, und die Liebe zum Geld nennt Keynes auch ein guter Katalysator, um dieses Macht-Geld-Gefüge eigentlich weiterzutreiben. Das mit der Idee gekoppelt, die ich vorhin angesprochen habe, von dieser Leistungsgesellschaft, die sich durch Leistung auszeichnet, und schon haben wir ein gestörtes Bewusstsein vom Umgang miteinander. The skillful and the fortunate, die einigen wenigen, die einigen reichen, sie können sich dann ja ganz schön in einer Spaltung sehen von denen, die es nicht geschafft haben, die halt nicht skillful sind. Und dann müsst ihr eigentlich der authentische und vernünftige institutionelle Rahmen, verkörpert durch einen Staat und eine Regierung, dafür sorgen, dass diese Illusion von dem eigentlichen Verdienst, dieser skillful and fortunate, aufgedeckt wird. Weil es kein Verdienst dieser Menschen ist, sondern nur ein Profitieren von einem System, das ganz, ganz große Löcher hat, durch das ganz, ganz viele Leute eigentlich fallen. Und das ist ein Trug.
Vielleicht könnte man sich nur einen Satz auf so eine Faustformel bringen. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, und dass man sich selbst, aber auch anderen das immer wieder sagt. Dass es Menschen gibt, ich sag mal so, die in diesem kapitalistischen Sinne nicht fähig sind oder nur bedingt fähig sind, etwas zu leisten, ist genauso wenig deren Verdienst oder Schuld, wie die Tatsache, dass andere Menschen aufgrund ihrer Sozialisation und Erziehung sind, fähig sind, etwas zu leisten. Die können da auch nichts für.
Nur ganz kurz ein Beispiel. Man hat mir dann gesagt, als ich dann promovierte, das hast du dir wirklich verdient, gut gemacht. Ja, danke, aber ich hatte nie finanzielle Schwierigkeiten zu Hause. Ich musste meinen Laptop nicht mit 7 Geschwistern teilen. Ich hatte tipptopp Professoren, ich konnte mir die Bücher leisten, die ich brauchte, und es war für mich leicht zu promovieren. Also nicht, es war schon schwierig manchmal, aber es war dann doch, der Weg war leicht. Aber es war nicht mein Verdienst alleine. Und genauso ist Luxemburgs Reichtum nicht nur daraus entstanden, dass Luxemburg so viel gearbeitet hat. Das ist auf dem Rücken von ganz vielen anderen auch passiert. Und das darf man nicht vergessen.
Ja, also ich habe ja vorher gesagt, ich bin Optimist und daran gibt es nichts zu ändern. Aber ich mache mir viel Sorgen, wie das weitergeht. wenn ich sehe, wie wir mit der Umwelt umgehen. Hubert Reeves hat einmal gesagt, wir haben der Umwelt den Kampf angesagt und wenn wir gewinnen, sind wir verloren. Ich mache mir Sorgen für die kommenden Generationen. Ich denke, ich habe 4 Enkelkinder, die klein sind. Wie wird das sein? Wie wird das sein für alle Kinder? Und meine Erfahrungen so, dass der Staat oder die Politik das in den Griff bekommt, da habe ich meine Zweifel. Wenn ich so sehe, in die Jahre, wo ich Vorsitzender war der Menschenrechtskommission, wie bestimmten Themen behandelt wurden, da war die Frage der Wertigkeit des Menschen und der Würde, das stand nicht im Vordergrund. Das war nicht so. Ich muss das einfach anerkennen. Und dann hatte ich auch manchmal, öfters auch ein Gefühl der Machtlosigkeit, die mich aber nicht zugrunde gemacht hat. Ne? Aber wenn ich so sehe, wie eine Gesellschaft in Luxemburg mit unglücklichen Kindern umgeht, wenn ich sehe über das Lieferkettengesetz, was da passiert, wenn ich sehe, wie man Thema Armut jetzt angeht, im Bereich auch des Bettelnverbots, dann denke ich, man muss sich weiter engagieren. Es gibt keine Alternative. Nichts. Ich werde nichts daran ändern. Ich habe noch ein Programm für 10 oder 15 Jahre zu leben. Will ich auch ausnutzen. Wird sich nicht daran ändern. Aber ich mache mir schon ganz viele Sorgen. Nicht nur um das, was hier passiert, aber auch, was an anderen Teilen der Welt passiert. Diese Menschen, die allgemeine, heißt es, die, was 1948 die Deklaration der Menschenrechte und der Vorrang der Würde, was da geschaffen wurde, sind wir jetzt dabei, auseinanderzunehmen. Und muss es wieder zu einem Drama kommen, zu etwas ganz Schlimmes, damit wir wieder die Kraft haben, weiterzumachen? Das sind Fragen, die ich mir stelle und die mir viel Sorge machen. Das ändert aber nicht an meinem Optimismus.
Ich glaube, es war Karl Valentin, nicht der bayerische Komiker, der mal gesagt hat, ein Optimist, nicht? Das ist derjenige, der die Dinge nicht so schwer nimmt, wie sie wirklich sind.
Aber, ich Wenn bin ich nur kurz sagen kann, ich habe auch sowas gehört, der Unterschied zwischen dem Optimisten und dem Pessimisten, beide wissen, das ist unmöglich, was passiert. Nur der Pessimist, der entdeckt es jeden Morgen noch einmal.
Ja, sehr gut. Ja, aber da Sie es ansprechen, ich bin tatsächlich eher pessimistisch, jedenfalls in meiner professionellen Rolle als Sozialphilosoph und Ethiker. Zu Hause ein bisschen optimistischer, aber sonst in der Öffentlichkeit sozusagen Berufspessimist, ja, wenn man das so sagen kann. Aber jetzt mit Blick auf, weil es ernst ist, nicht, Thema Menschenrechte, was diese jetzt inzwischen ja 2 uns beschäftigende Kriege, es gibt natürlich viel mehr Kriege auf dieser Welt, aber 2, die jetzt so im Mittelpunkt auch der Aufmerksamkeit stehen und die ja auf vorher fast nicht auszurechnende Weise auch dieses gesamte System von internationaler Friedenssicherung und Menschenrechtsschutz, was sich nach dem Zweiten Weltkrieg mühsam etabliert hat, in Frage stellen. Also die Vereinten Nationen, die UNO als Organisation sind hier in einem katastrophal desaströsen Zustand. Das hat auch was mit dem Spitzenpersonal zu tun, aber will da jetzt nicht gewissermaßen in die Tiefe gehen. Aber im Moment kann man ja wirklich alle Hoffnung verlieren auf internationalen Friedensschutz und auch auf internationale Menschenrechte. Und dabei gerät jetzt fast durch diese beiden Kriege aus den Augen, das bringt uns zu unserem Thema zurück, dass, die am häufigsten vorkommende Menschenrechtsverletzung in dieser Welt die absolute Armut ist. Nicht die relative Armut in Luxemburg oder in Deutschland, sondern die absolute Armut, wie Sie wissen, ist absolute Armut im Gegensatz zur relativen Armut, die Armut, an der man mittelfristig stirbt, ja? Weil man zu wenig hat, um sich zu ernähren oder zu wenig Gesundheitsversorgung und deshalb an vermeidbaren Krankheiten sterben wird. Je nach Schätzungen zwischen 800 Millionen und 1 Milliarde Menschen. Ja? Das ist ein solches Aufkommen an Menschenrechtsverletzungen in Ländern, in denen die Regierungen und Staaten viel mehr tun könnten, als das, was sie tun, und die internationale Staatengemeinschaft viel mehr tun könnte, als das, was sie tun. Und das, darüber redet im Moment, auch aufgrund dieser Kriege, fast niemand, ja? Über die globale Armut. Und das macht mich wirklich fertig, muss ich sagen.
Wir müssen das Thema Erziehung ansprechen. Erziehung hat eine wichtige Rolle. Wir müssen Vertrauen in Lehrer, Lehrerinnen haben, Erzieher und Erzieherinnen, dass die den Kindern Werte beibringen. Ich merke das bei meinen Enkelkindern, frage ich dann immer, was hast du heute gelernt? Dann erzählen die mir, die Ältere, die Lisa hat 12 Jahre, was in Nicaragua passiert, die weiß das schon, ich wusste es nicht. Die hat das in der Schule erfahren. Und wenn ich so sehe, was hier so der Diskurs ist, dieser Diskurs, der die Würde der Menschen nicht respektiert, dann denke ich manchmal nach, was haben die in der Schule gelernt? Wie haben die das mitbekommen? Dort, wo sie sich schämen sollten, tritt Arroganz zum Vorschein. Und ich habe da Schwierigkeiten. Und wir denken nicht viel darüber nach. Ich denke, Nelson Mandela hatte mal gesagt, die stärkste Waffe, oder die es gibt, das ist die Erziehung. Und wir müssen viel darauf setzen, müssen Lehrer, Lehrerinnen unterstützen. Die haben eine schwierige Aufgabe. Hier in Luxemburg gibt es immer mehr Kinder. Man sagt, sie wären gestört, aber man interessiert sich an der Störung, die sie in der Klasse bringen. Und ich habe da eine Hoffnung, dass wir da etwas in die Wege leiten können. Es gibt nicht mehr so viele Möglichkeiten, dass man bei den jungen Menschen eine Kultur des Engagierens, des Hinterfragens, der politischen Verantwortung, dass wir die in die Wege leiten.
Sie sprechen die politische Verantwortung an, worüber wir auch noch ganz kurz reden müssen, weil wir sind schon lange im Gange und Sie haben bestimmt ja auch noch Impressionen zu teilen. Nimmt die Politik, wir bleiben jetzt mal bei Luxemburg, nimmt die Politik genug Verantwortung oder haben wir es ein bisschen mit Marie Antoinette zu tun, die dann Brioche empfiehlt, wenn nicht genug Brot da ist? Ist das gewusst, dass die Armut besteht, oder ist es dann eher gewusst, aber nicht so wirklich? Wie kann es nämlich sein? Wir haben die Menschenrechte, die ja, wie gesagt, universal gelten. Jeder stimmt da intuitiv zu. Aber gelebt werden die dann noch nicht. Und es gibt auch keine unbedingt universalen Bedingungen, auch wenn es in der Verfassung steht, dass ein Leben in Würde und somit nicht in existenzieller Bedrohung möglich sein muss.
Also ich habe einmal drüber nachgedacht. Dann habe ich den Satz gefunden. Politik ist das Reich der Kommunikation und das Reich des Vergessens. Alles liegt an der Kommunikation und wie ich Werte nach außen vermittle. Das ist für mich eine Einsicht, die ich kann auch von Politikern und Politikerinnen, die nicht meine Meinung teilen, die Sachen sagen, die ich verhöhne, kann ich aber sagen, das ist ein intelligenter Kommunikator. Wir haben das Problem mit dem Betteln hier in Luxemburg und dann stehen 2, 3 Politiker, Politikerinnen im Vordergrund, der Herr Gloten als Innenminister, die Frau Beißel, die hat von Gilbert Prégnaud gesprochen, Gilbert Prégnaud und seine Leute. Ich habe das sehr respektvoll für mich gefunden. Auf Facebook stand dann so Sätze, ich gehöre auch jetzt zu Seidenleuten. Oder jetzt in der letzten Zeit auch der Abgeordnete Lies. Wenn die das sagen, dann sagen die das nicht nur in eigenen Namen. Wenn der Herr Gloten spricht, sind 14 anderen Ministerinnen und Minister dafür verantwortlich. Die tragen auch eine Verantwortung. Und wenn die Bürgermeisterin der Stadt Luxemburg etwas sagt, das sind alle die Schöffen und Gemeinderäte, die das mittragen in der Verantwortung. Und ich würde das gerne auch in dem Sinne sehen. Was mir Angst macht, ist die Verachtung gegenüber der Politik. Weil wenn wir die Politiker verachten, dann bekommt die Demokratie einen Krampf. dann funktioniert das nicht mehr gut. Und wir müssen an und für sich dafür sorgen, dass politische Parteien weiter bestehen bleiben. Wenn ich sehe, was in Italien passiert oder in Frankreich, zum Teil auch in Deutschland, Parteien sind Schulen für Ideologien, wo Werte geschaffen und vermittelt werden über Gerechtigkeit, Zusammenleben und so weiter. Und die bröseln auseinander. Und dann kommt die Gefahr, dass es dann ja, sogenannte charismatische Kommunikatoren sind, die irgendwo Sachen sagen, die dann ja, Beifall mit sich bringen. Und das finde ich sehr problematisch.
Jetzt gibt es hier vielleicht doch einen kleinen Dissens, weil ein bisschen Verachtung muss schon sein. Ein bisschen Verachtung der Politik nehme ich dann, nicht? Wenn es jetzt im Fall jetzt zum Beispiel der Armut ja, oder, doch festzustellen gibt, dass es eine also einerseits eine ungeheure Arroganz der Macht gegenüber armen Menschen gibt, die sich aber teilweise paart und manchmal auch, lässt sich das nicht richtig auseinanderhalten, mit einer echten Unkenntnis darüber, was es heißt, in Armut zu leben. Und diese berühmte Anekdote, die sie angesprochen hat, von der Marie Antoinette, wahrscheinlich kennen Sie die alle nicht, die da auf dem Balkon steht und diese verhungernden Pariserinnen und Pariser marschieren nach Versailles und rufen Brot, Brot. Und die Marie Antoinette sagt, was zu ihrem Offizier, was wollen die? Und der sagt, er ist richtig entgeistert, die haben Hunger. Die wollen Brot, nicht? Und dann soll sie diesen berühmten Satz gesprochen haben im Französischen, ja, warum essen sie nicht Brioche? Ja, im Deutschen wird das dann immer mit Kuchen übersetzt. Ne? So, aber, und jetzt, aber warum ich das erzähle, sozusagen, ist bei Kästner, Erich Kästner, bei, ich glaube, das ist das Pünktchen und Anton, da ist, kommt diese Geschichte vor, ja, und nach diesem Satz sagt Kästner, und ein Jahr später wurde sie geköpft. Das hatte sie davon. So. Und ich denke, das ist schon jetzt richtig wichtig, nicht? Dass wir das denen nicht durchgehen lassen dürfen. Weder die Unwissenheit noch die Arroganz. Vielleicht noch eine also letzte Geschichte. Ich lebe ja in Berlin. Berlin, muss ich leider sagen, ich habe sie immer verteidigt und habe immer gern dort gelebt, aber in den letzten Jahren die Stadt verwahrlost, das muss man sagen. Der öffentliche Raum verwahrlost, dafür hat die Politik eine gewisse Verantwortung. Der zuletzt scheidende regierende Bürgermeister Müller wurde nach seinem Amts, wie heißt das, nachdem er sozusagen das Amt abgegeben hat, gefragt, was er denn zukünftig mehr tun würde und so weiter. Und gesagt, ja, jetzt würde er jetzt nicht mehr von seinem Dienstwagen so durch die Gegend gefahren, jetzt könnte er endlich mal mehr Fahrrad fahren und so. Und 4 Wochen später ist er nochmal interviewt worden und hat er gesagt, ich bin total entsetzt, wie dreckig diese Stadt ist. Ja, so, der war jahrelang regierender Oberbürgermeister einer völlig verwahrlosenden Stadt und weiß nicht, wie dreckig diese Stadt ist, weil er die ganze Zeit mit dem Dienstwagen durch die Gegend gefahren wird. Und das können wir ihnen nicht länger durchgehen lassen. Ich will sie jetzt hier nicht zur Rebellion gegen die Regierung in Luxemburg aufrufen, das steht mir nicht zu, aber so ein bisschen mehr an praktischer Verachtung auf die Gefahr hin, die Sie angesprochen haben, nicht? Dass das in eine Verdrossenheit und Entpolitisierung umschlägt, kann schon sein.
Man könnte zunächst versuchen, einfach mal das vom Recht Gebrauch zu machen, Sachen zu hinterfragen, Fragen zu stellen, zur Diskussion zu stellen. Es muss Berechtigung geben für Entscheidungen oder für Äußerungen. Als Person des öffentlichen Lebens muss ich Verantwortung dafür übernehmen, wenn ich sage, ich füttere ja Menschen. Das geht nicht und das muss dann diskutiert werden. Vielleicht haben Sie jetzt auch Lust zu diskutieren. Ich würde noch 100 Stunden mit Ihnen beiden weiter diskutieren, aber Sie sind ja auch hierher gekommen, weil Sie vielleicht etwas mit uns teilen möchten oder Sie haben eine Frage oder ein Lob oder eine Kritik. Bitte trauen Sie sich hier vorne, der Herr.
Also vielleicht ist das eine Definitionsfrage, ich weiß es nicht. Ich bin noch bei dem Begriff Verlust der Würde. Also ich habe das bisweilen immer so gesehen, dass ein Mensch seine Würde eigentlich niemals verlieren kann. Sie kann angetastet werden, sie kann verletzt werden, sie kann, wie haben Sie gesagt, verkümmern und so weiter, aber sie verlieren eigentlich nicht, niemals. So habe ich das gesehen, weil wenn man die verliert, dann haben wir ja wieder zweierlei Menschen. Wir haben die, die die Würde haben und die anderen, die keine Würde haben.
Vielleicht kann ich aus philosophischer und ideengeschichtlicher Sicht da zwei, drei Sätze zu sagen. Es ist in der Tat so, dass es zwei sehr grundlegende Alternativen gibt, den Begriff der Würde zu verstehen, und beide Alternativen kursieren auch lebensweltlich im Alltag, in der Alltagssprache. Da sind die einen, und das ist eher so das Erbe, wenn man so will, des mittelalterlich-christlichen Würdebegriffs, die davon sprechen, dass die Würde so etwas ist wie eine göttliche Mitgift oder eine Mitgift in dem Sinne, dass der Mensch sie hat, immer schon, unverlierbar, und man kann sie auch nicht nehmen. Ja, so. Dieser Überzeugung kann man sein. Ich glaube nur, dass wenn man diesen Begriff von Würde teilt, man in Armuts- oder auch in menschenrechtlichen Zusammenhängen mit diesem Begriff nicht wahnsinnig viel anfangen kann, weil man nämlich da ständig feststellt, dass auch Menschen ihr eigenes Leben so thematisieren, dass sie sagen, da wurde meine Würde verletzt, da ist meine Würde bedroht, ich habe meine Würde verloren, man hat sie mir genommen. So sprechen Menschen im Alltag auch. Und offenbar tatsächlich, wie Sie sagen, verwenden die dann einen anderen Würdebegriff. So. Und da muss man sich gewissermaßen entscheiden. Entweder ist die Würde verlierbar und unantastbar, oder sie ist antastbar und auch verlierbar. Mein Vermittlungsvorschlag jedenfalls, den ich auch in dem Buch mache, ist, sage, dass wir unterscheiden müssen zwischen der Frage, ob wir menschenwürdig leben und Würde in dem Sinne haben, im Sinne der verkörperten Selbstachtung. Dann würde ich sagen, niemand hat gar keine, aber wir haben die immer nur mal mehr, mal weniger, abhängig von den Lebensbedingungen, denen wir unterliegen. Aber was wir immer schon haben, und zwar unverlierbar, ist nicht die Würde selbst, wohl aber das Recht darauf, in unserer Würde geschützt zu werden. Ja? Das Menschenrecht auf Würdeschutz. Nicht? Das haben wir alle gleichermaßen und unverlierbar, und das kann uns niemand nehmen. So würde ich versuchen, eine mögliche Spannung in diesem Verwendung dieser beiden Begriffe sozusagen aufzulösen.
Also das eine ist, was verstehen wir unter Würde? Und da gibt es ja ganz viele Referenzen und so. Und das andere ist, und ich denke, Sie haben das auch so gesagt, ist, wie Menschen das erleben. Und mich interessiert das. Wie ein Mensch das von innen erlebt. Und wenn der das Gefühl oder die Wahrnehmung hat, dass er keine Würde mehr hat, dann muss ich das als solches wahrnehmen. Und dann kann ich immer noch Artikel 1 der Allgemeinen Menschenrechtskonvention zitieren. Das ändert nichts für die. Und daher gibt es diese zwei unterschiedliche. Der Menschenrechtskommission hatte ich viel mit Rechtsexperten zu tun und so. Das war sehr interessant. Ich habe ein bisschen gelernt, aber mein Psychologengehirn war da auch resistent, es war kein Platz mehr da. Aber die haben sehr oft über Begriffe gesprochen. Ich ging dann auch auf Versammlungen, ich war immer sehr beeindruckt, was ich hörte. Die haben dann darüber gesprochen, über Begriffe. Dann habe ich an die Menschen gedacht, denen ich begegnet bin, was die erlebt haben. Und das war oft sehr, sehr weit entfernt vom Erleben vom einzelnen Menschen und von dem Begriff, der dann dort vorgetragen wurde. Also ein bescheidener Teil, den ich geliefert habe, ist, dass ich immer versucht habe, ja, dieses Menschliche, die Menschlichkeit auch da einzufädeln, damit man das verstehen kann.
Danke für die Antwort und für die interessante Frage. Hat noch jemand eine Frage kurz gefasst? Ja, bitte.
Ich habe jetzt keine Frage, aber nur eine Feststellung. Obwohl jetzt die Würde des Menschen mit in unserer Verfassung ist, ändert das nicht an dem System. Die Politiker wissen genau Bescheid, was abläuft, was mit Menschen passiert, die sich nicht mehr wehren können. Ich persönlich bin die ich eingesetzt habe, dass wir die Würde des Menschen in der Verfassung haben, was unsere frühere Gesundheitsminister nicht bewusst war. Und die wissen auch alle Bescheid, was mit Menschen in Heimen passiert, wie sie misshandelt werden, auch was Kinder anbelangt. Aber wir sind das einzige Land, wo kein Gesetz hat, wo Pfleger und Ärzte mit den Menschen machen können, was sie wollen. Und daran wird leider nichts geändert. Seit über 9 Jahren setze ich mich dafür ein, schreibe Journalisten in Luxemburg, im Ausland auch, schreibe Politiker an, hatte samt viele Interviews, aber es ändert sich leider nichts. Wie ist das möglich?
Also Änderungen brauchen ganz viel Zeit. Also das ist schon sehr überraschend. Als ich angefangen habe, im Kinderheim zu arbeiten, ich war schockiert, dass Kinder, wo Probleme zu Hause waren, aber das waren nicht jetzt sexueller Missbrauch oder schlimme Vernachlässigung, wenn der Richter, Jugendrichter entschieden hatte, der soll ins Heim, dann hat die Staatsanwaltschaft die Polizei geschickt, in die Schule oder Kita oder auch in die Familie und dann kam dieses Kind ins Heim. Das passiert auch heute noch. Das sind jetzt 30 Jahre her. Ich bin erschrocken, was das für ein langer Weg war. Wir werden jetzt einen neuen Jugendschutzgesetz haben. Aber da muss man schon immer wieder nachhaken. Ein Kollege sagte einmal von mir, ich wäre der Experte der kleinen Ziele. Ich habe das so schön gefunden, weil mit kleinen Zielen hat man mehr Chancen, auch Erfolg zu haben. Für die großen Ziele mit dem Misserfolg, dann hört man auf zu arbeiten. Aber es geht langsam voran und Demokratie ist ein langsames Vorgehen, wo man immer wieder nachhaken muss und dann auch Solidaritäten aufstellen kann mit anderen Menschen und immer wieder Druck machen, damit es weitergeht.
Guten Abend, schön, dass Sie hier sind. Ich darf sagen, dass wir uns aus einem E-Mail-Verkehr kennen und deswegen weiß ich, worauf Sie auch anspielen. Ich will mal sozusagen kompliziert beginnen und dann hoffentlich das doch verständlich machen. Also in menschenrechtlichen Zusammenhängen spricht man manchmal mit Blick auf die Frage, warum halten sich Regierungen nicht an ihre menschenrechtlichen Verpflichtungen, von dem Unterschied von Englisch Commitment und Compliance. Ja. Damit ist gemeint Commitment im Sinne von Bekenntnis zu und mit Compliance meint man sozusagen ein Handeln in faktischer Übereinstimmung mit diesen Commitments. So, was ich damit sagen will, nehmen wir mal an, wir haben eine Gesellschaft, die sich um die Würde ihrer Bürgerinnen und Bürger nicht schert und das Bekenntnis zur Menschenwürde auch nicht in ihrer Verfassung hat. Das ist sozusagen. Und auf der anderen Seite hätten wir, jetzt wird Würde zum Konjunktiv, ja, wie Karl Kraus das mal gesagt hat, ja, eine Gesellschaft, die nicht nur das Bekenntnis zur Menschenwürde in der Verfassung hat, sondern deren Regierung sich tatsächlich darauf auch in ihrem praktischen Handeln verpflichtet fühlen würde, tagtäglich. So. Ja. Was wir haben in Luxemburg oder auch in Deutschland, ist etwas dazwischen. Ja. Eine Gesellschaft, die das Bekenntnis zur Menschenwürde in ihrer Verfassung hat, oder ein Staat, so, aber gleichzeitig auch politische Verhältnisse, in denen die Menschenwürde tagtäglich mit Füßen getreten werden. Jetzt könnte man daraus pessimistisch, zynisch den Schluss ziehen, das Bekenntnis zur Menschenwürde ist das Papier nicht wert, auf dem es steht. Aber da bin ich jetzt Optimist und sage, wenn das da drin steht, dann ist das etwas, worauf man auch pochen kann und worauf man zeigen kann, wenn es zu Menschenwürdeverletzungen kommt. Weil es das ist, wozu die Regierung und alle, die im Namen des Staates handeln, verpflichtet sind. Und zwar unbedingt. Und insofern ist das vielleicht nur ein erster Schritt hin zu dem, was man Compliance nennt, faktische Übereinstimmung von Regierungshandeln mit menschenrechtlichen Selbstverpflichtungen. Aber es ist trotzdem ein wahnsinnig wichtiger Schritt, dass es wenigstens schon mal da steht, dass es diese Verträge gibt, weil dann kann man diejenigen, die sich nicht dran halten, dafür kritisieren. Wenn es nicht da drin stünde, könnte man die Gesellschaft auch schlechter oder die Regierung, den Staat schlechter für menschenunwürdige Missstände verantwortlich machen. Ne?
Da vorne ist noch eins.
Ja, vielen Dank zunächst mal für diese sehr interessante Diskussion, die Sie uns heute Abend da vorgeführt haben. Ich habe eine Frage. Gilbert Prégnaud hat gesagt, Reichtum ist eine Gefahr für die Menschenwürde. Und in dem Kontext frage ich mich, wie kann es sein, dass Europa mit einer europäischen Menschenrechtskonvention die Grenzen dicht macht und die Leute im Mittelmeer ertrinken lässt? Was ist das für eine Haltung? Man kann ja nicht all diesen Politikern, die da uns führen und irgendwelche Entscheidungen treffen, denen unterstellen, dass sie nicht gebildet sind und dass sie nicht in der Schule aufgepasst haben. Das macht mir riesige Sorgen. Und im ganz kleinen Luxemburg hier sind wir täglich mit diesen Problemen konfrontiert. Leute, die auf der Straße sind, die keine Herberge finden, die keine Arbeit finden, obwohl sie Arbeit suchen. Das Problem ist bei uns, das ist nur ein Detail, ich will da nicht in die Details weiterführen, wenn Sie in Luxemburg keine Adresse haben und Sie wissen ganz genau, um eine Adresse zu haben, muss man Geld haben, man muss Mieten zahlen können. Wenn Sie in Luxemburg keine Adresse haben, finden Sie keine Arbeit, Sie haben keinen Zugang zur Krankenkasse, Sie haben keinen Zugang zu sozialen Rechten, Sie haben keinen Zugang zu sozialen kleinen Läden, Sie haben gar nichts. Das heißt, ich möchte eigentlich mal von unseren Politikern hören, dass wenn du keine Adresse hast, dann brauchst du nicht nach Luxemburg zu kommen. Aber das sagt niemand, sondern hier sind so viele Leute aktiv, die sich um diese Menschen kümmern, die in das reiche Luxemburg kommen, weil sie aus ihren armen Ländern weglaufen, weil sie denken, hier ist es ja besonders gut, hier kann man leben. Aber dieses Thema, das wird alles verheimlicht, niemand redet drüber, aber das ist ein Riesenthema. Hast du keine Adresse, hast du gar nichts. Und du kriegst auch keine, weil du hast ja kein Geld. Du kriegst ja keine Arbeit ohne Arbeit. Also ohne Adresse findest du auch keine Arbeit.
Gilbert, wollen Sie darauf antworten?
Was Sie gesagt haben, dem stimme ich zu. Also ich weiß nicht, was ich noch mehr zu sagen habe dazu. Ne? Es sind mehr als 40.000 Menschen gestorben im Mittelmeer. Das ist der größte anonyme Friedhof der Welt, vermute ich. Es ist schwierig nachzuvollziehen, wie viele Kinder da im Wasser verschwunden sind und auch Frauen und Männer. Und jetzt will man die Festung Europa noch stärker isolieren. Was ist das für eine Gesellschaft? Und das mit der Adresse, ich bin froh, dass Sie das gesagt haben, weil für mich, ich habe irgendwann gefunden, auf die Menschenrechte zu achten, da muss man ins Detail gehen. Also es genügt nicht, große Theorien zu haben. Wir haben vorletzte Woche unseren Bericht über den Menschenhandel vorgestellt. Wenn eine Frau oder ein Mann Opfer ist von Menschenhandel, dann, und der Täter wird verfolgt vor dem Gericht, dann stehen das Opfer und der vermutliche Kriminelle nebeneinander und dann nennt der Richter die Adresse, wo das Opfer jetzt wohnt. Die kriegen das nicht geändert. Sie müssen sich das vorstellen. Also da hat ja natürlich, wenn man weiß, wie das funktioniert, dann haben die natürlich ganz schnell wieder Zugriff auf das Opfer. Das wird sich da nicht mehr melden. Aber ich bin da von dem, was Sie gesagt haben, auch, ich teile das und ich will das auch nicht weiter kommentieren. Das steht so im Raum und ich teile auch Ihre Meinung. Vielen Dank dafür.
Ja, wiegt schwer, aber die Antworten sind genauso schwer dann. Ich kann noch eine Frage zulassen. Streiten Sie sich, wer will? Ja, oder die beiden Fragen zusammen, vielleicht überschneiden Sie sich. Dann der Herr im Grün, bitte. Danke.
Ich möchte auf eine Aussage von Herrn Pollmann zurückkommen, wo Sie gesagt haben, wir sollten unsere Politiker trotzdem, oder so wie ich es verstanden habe, trotzdem rügen für ihr Verhalten. Und Herr Prenio hat auch gesagt, dass er im Gespräch mit Juristen eine andere Ansicht hat. Und was ich im Moment feststelle, ist auch, wenn man sich dann mit Politikern auseinandersetzt oder dieser Diskurs dann stattfindet, dass die Politiker im Moment das abgeben an Juristen, die dann, sie sagen, ja, wir lassen jetzt die Gerichte oder Juristen das untersuchen und die sollen interpretieren, das sagen sie nicht interpretieren, aber die sagen, sollen uns sagen, wie es jetzt ist. Und meine Meinung ist doch, wir wählen Politiker, dass sie unser Zusammenleben regeln oder bestimmen oder wie man das auch immer nennen möchte, machen, sich damit beschäftigen sollen und sie geben diese Verantwortung jetzt im Moment an Juristen, in vielen Fällen an Juristen ab. Und ich sehe da ganz klar eine Gefahr für das Zusammenleben, wenn das nur noch juristisch geregelt wird, dann nicht alles, was juristisch vertretbar ist, ist auch moralisch vertretbar. Also ich sage da ja nichts Neues. Und das macht mir auch etwas Sorge.
Und Ihre Frage war es eine Feststellung, ein Kommentar? Okay. Dann der Ball liegt jetzt hier.
Auch dem stimme ich zu. Was ich merke, ist, dass die Komplexität in vielen Bereichen so zugenommen hat, dass wir, wenigstens ich mit meinem Gehirn, diese Komplexität nicht mehr fassen kann. Also es geht nicht so, dass es nur eine oder zwei Hebel sind, die man dann daran drehen muss und dann wird das wieder gut. Die Bürokratie, und das hat auch mit der Armut zu tun, wie bekämpfen wir Armut, die hat so viel Macht, das ist nicht vorstellbar. Bürokratie, als die geschaffen wurde, dass der Ansatz war, Sachen einfacher zu gestalten, zu kodifizieren, Prozesse zu kodifizieren. Wenn ich sehe, was da passiert, ist das nicht mehr nachvollziehbar. Und die Frage jetzt, dass ja, wir haben Gesetze und die müssen respektiert werden und wir sehen, wie schwierig es auch ist, ein Gesetz zu verändern. Also das nimmt ja unheimlich viel Zeit. Das haben wir jetzt in dieser Problematik mit dem Betteln auch gesehen. Da war irgendwann ein Fehler passiert. Und wer trägt jetzt, wer leidet jetzt darunter? Das sind Bettler, gell? Das sind nicht die, die den Fehler gemacht haben. Aber das ist auch eine Aussage, ich stimme der ganz einfach zu.
Trotzdem ist natürlich das Verhältnis, sagen wir, von Politik und Recht kompliziert, da sage ich Ihnen jetzt auch nichts Neues, aber auch kompliziert in dem Sinne, dass vielleicht beides stimmt. Ja, also einerseits gebe ich Ihnen natürlich recht, dass manchmal Regierungen oder die Politik einfach Zeit gewinnt, ne, indem sie Kommission gründet, mit Juristinnen und Juristen besetzt und das erstmal sozusagen klären lässt und so weiter und in der Hoffnung, dass sich das Problem vielleicht irgendwie dann erledigt, wenn man nur lange genug abwartet und so. Und da würde ich auch sagen, ja, das finde ich jetzt auch, dafür haben wir sie jetzt nicht gewählt. Andererseits ist es natürlich wahnsinnig wichtig, insbesondere in verfassungsrechtlich, grund- und menschenrechtlich fundamentalen Fragen, dass es, sagen wir mal, Gerichte gibt, ja, die darüber wachen, was die Politik so tut. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, wahrscheinlich schon, aber das, was jetzt zum Beispiel im deutschen Kontext gerade sozusagen intensiv diskutiert wird, nicht, ist einerseits ein Parteienverbot, ja, der AfD und andererseits im individuellen Fall von Björn Höcke, nicht, der sozusagen jetzt auch gerichtlich bestätigt Faschist genannt werden darf, sozusagen das Vorhaben, das hat es noch nie in diesem Sinne gegeben, ja, man hat es ein paar Mal versucht, ihm als Einzelperson einige Grundrechte zu entziehen. Ja? Das Recht auf politische Beteiligung, sich zur Wahl aufzustellen und so weiter. Gerade wird diskutiert, ob diese Verfahren angestrengt werden sollen. Und man kann dazu jetzt unterschiedlicher Meinung sein, aber Mir ist wohler bei dem Gedanken, dass darüber am Ende ein Gericht entscheidet und das Verfassungsgericht. Denn wenn Politikerinnen und Politiker einfach anfangen, Parteien zu verbieten, die sozusagen aus ihrer Sicht unangenehme Opposition sind, oder einzelnen Bürgerinnen und Bürgern Grundrechte zu entziehen, nicht? Dann frage ich mich, okay, mit Blick auf Björn Höcke und die AfD würde ich das verkraften, aber wenn das Schule macht und die AfD sozusagen demnächst mal eine Regierung ist, nicht, dann werden sie sich dieses Instrument natürlich auch zunutze machen. Und das sollte dann schon mal, sollte mal Juristinnen und Juristen mal grundlegend klären, ob wir das wollen oder nicht. Das kann man nicht einfach der Politik überlassen. Aber ich will nur, um anzudeuten, es ist ein kompliziertes Verhältnis. Ne?
Komplizierte Verhältnisse hellen sich manchmal auf, wenn man in sich geht und darüber diskutiert und darüber nachdenkt. Und ich hoffe, Sie haben hier ganz viel Stoff zum Nachdenken gesammelt und werden auch noch ganz viel darüber nachdenken, weil eigentlich ist das, was uns davor schützt, das schützt uns vor konfusen Ängsten, Vorurteilen und wirren Vorstellungen, wenn wir uns einfach mal fragen, warum reagiere ich so? Warum trete ich dem anderen anders gegenüber als mir? Und vielleicht kann sich, egal welchen Status man in der Gesellschaft hat, dadurch doch eine Öffnung auftun. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute mit uns hier diskutiert haben, dass Sie zugehört haben, dass Sie sich mit dem schwierigen Thema beschäftigen wollten. Ich danke Ihnen beiden, dass Sie sich Zeit genommen haben, hierher zu kommen. Ja, Gerard, vielen Dank für deine Übersetzung. Das ist auch eine Herkulesaufgabe. Gerard kriegt fast Standing Ovations hier. Und dann würde ich Ihnen noch danken, wenn Sie sich entweder jetzt kurz Zeit nehmen und unseren Feedback-QR-Code scannen würden, wenn Sie keine Lust darauf haben, schicke ich Ihnen nachher noch einen Link, da können Sie sich zu Hause einmal kurz Zeit nehmen für uns, weil die EWB versucht, sich mit so progressiven Themen ein bisschen in der Gesellschaft auch hörbar zu machen, weil wir es sehr wichtig finden, darüber zu sprechen. Manchmal ist es ein bisschen holprig, aber nicht weniger wichtig. Deswegen unterstützen Sie uns, indem Sie uns sagen, wie es Ihnen gefallen hat. Und wir haben auch da vorne beim Ausgang eine kleine Spendenbox, wenn Sie uns auch finanziell vielleicht unterstützen möchten, damit wir weiter so Formate weiterbringen können. Die nächste Veranstaltung, auf die ich Sie gerne hinweisen würde, ist am 28.03. Es geht um das Lebensende in Würde, es geht um Palliativkultur, ein Thema, was auch nicht gerade das Einfachste ist, aber auch hier sehr zentral. Also, vielmals merci, dass Sie hier waren und bis hoffentlich ganz bald. Und Sie haben noch Chips und Schokolade dahin.